Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um Landeswahlleiter zu werden? Natürlich einige fachliche, aber wahrscheinlich auch starke Nerven. Und ob er die hat, das werden wir ihn fragen. Zu Gast im Studio Günter Kompholz, der Landeswahlleiter. Schönen guten Morgen, Herr Kompholz.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, es ist eine wichtige Voraussetzung, starke Nerven zu haben, um Landeswahlleiter zu sein.
Das ist die Voraussetzung, würde ich schon mal sagen wollen an der Stelle. Man braucht starke Nerven. Man muss die ruhige und besondere Art mit sich bringen und sollte auch mit Menschen umgehen können.
Das heißt, da gibt es schon mal den ein oder anderen cholerischen Ausbruch, also nicht von Ihnen, aber von anderen, die der Sache nicht gewachsen sind. Haben Sie das schon mal erlebt in Ihrer langen Laufbahn, dass Leute dann wirklich hysterisch werden und dann mit Ihnen die Emotionen durchgehen?
Naja, hysterisch, das ist ein bisschen überzeichnet, würde ich an der Stelle sagen. Aber dass doch an manchen Stellen die Nerven blank liegen, das kann durchaus vorkommen. Damit muss man in der Form rechnen und ja, so ist halt das Leben.
So ist das Leben. Das Superwahljahr, sagt der Politiker immer so leicht, das geht ihm leicht über die Lippen und alle sagen, dass Mensch, wir haben das Superwahljahr und wir sollten alle hingehen, ist natürlich eine wichtige Sache. Aber was eigentlich dahinter steht, was das für ein logistischer Aufwand ist, was das eigentlich bedeutet, ist vielen nicht klar, oder?
Tja, also das spüren wir ja auch immer bei unserer täglichen Arbeit. Superwahljahr, das geht den Politikern immer sehr leicht über die Lippen. Aber wenn man sich mal anschaut, was so hinter den Kulissen an Logistik abläuft, und das geht mir manchmal so, wenn eine Wahl dann ordentlich über die Bühne gelaufen ist, wird es einem dann doch schon ein bisschen schwummrig, wenn man mal so sieht, was da so im Einzelnen sich über die Wahlvorbereitungszeit, über die Zeit, sagen wir mal, des Wahlabends und der Nachbereitung dann so ergeben hat.
Was macht eigentlich ein Landeswahlleiter, ein Wahlleiter, wenn nicht Wahlen sind? Was ist der richtige Job eines Wahlleiters?
Ja, also ich muss gleich dazu sagen, ob das der Landeswahlleiter ist oder die Kreiswahlleiter oder die Gemeindewahlleiter vor Ort. Das sind alles ehrenamtliche Funktionen und im richtigen Leben bin ich Präsident des Statistischen Landesamtes hier in Thüringen. Ich bin gelernter Informatiker, also ich habe von der Pike auf die Informatik hier gelernt, von der Lochkarte an ja bis zur Hightech-Technik, die wir jetzt so mehr oder minder auch bei der Wahl einsetzen.
Das heißt, Sie sind noch alte Schule, Sie kennen die Zeiten, ich habe es am Anfang anmoderiert, als ein Rechner, ein Computer noch einen ganzen Raum ausgefüllt hat und dann es keinen Monitor gab, also man hat in diesen Räumen, zumindest kann ich mich erinnern, keinen Monitor gefunden, sondern Lochkarten. Da kam das auf einem Stück Papier dann raus. Kann man vielleicht nicht den Neugeborenen, sondern den später Geborenen nochmal erklären, wie damals so ein Rechner funktioniert hat?
Ja, also angefangen hat die technische Entwicklung mit der Lochkartentechnik. Das muss man sich so vorstellen. Die Informationen wurden auf ein Stück Karton gestanzt. Ja, diese Lochkarte wurde dann eingelesen. Ja, die Information wurde abgegriffen und dann entsprechend nach den Programmen, nach den Schalttafeln, die man hier gesteckt hat, addiert oder subtrahiert oder
normal gerechnet. Diese Lochkarten waren 0 und 1. Also wie es jetzt auch ist, Schaltzustand ja, nein. Und da wurden Informationen, was man jetzt mit der Tastatur eingeben würde.
Nein, so müssen Sie sich das nicht vorstellen. Es gab 80 Spalten und in jeder Spalte waren die Möglichkeiten von 0 bis 9 aufgestanzt. Und wenn jetzt an der Position 4 beispielsweise ein kleines Löchel war, wurde das dann abgegriffen und der Computer wusste, aha, in dieser Spalte steht eine 4 und die 4 ist wie folgt zu deuten und dann auch in der Form weiter zu berechnen.
Was haben denn diese Riesenrechner dann gemacht? Lohnbuchhaltung oder was haben die, was haben die gerechnet? Die
haben ja tatsächlich wir haben Lohn gerechnet an der Stelle. Wir haben die Materialrechnungen für die einzelnen Betriebe hier ausgeführt. Also die volle Palette der Möglichkeiten, die wir auch heute haben. Nur, und das muss ich an der Stelle deutlich sagen, halt mit anderen Möglichkeiten her.
Und kein Monitor, da kam das dann alles auf Papier dann
raus? Es kam alles auf Papier heraus. Man musste dann diese Tabellen manuell weiter bearbeiten und, und. Also mit der heutigen Technik, mit den heutigen Möglichkeiten überhaupt nicht zu vergleichen.
Hätten Sie das träumen lassen, dass man sozusagen die Leistung, das Ding in dieser Boot, im Rechenzentrum damals, dass das in einen kleinen kleines Handy dann mal reinpasst und das ist
Also da muss ich sagen, das ist unvorstellbar gewesen. Unsere Rechner haben damals ganze Maschinensäle gefüllt.
Was heißt Säle? Das war ein riesen Quadratmeter.
Das war ein riesen Quadratmeter. Ich gehe mal davon aus, also ein gut situierter Rechner brauchte dann so 80 bis 100 Quadratmeter alleine an Stellfläche. Ja, das bekommt man heute, ich möchte es mal so sagen, in jedem Computer.
Wahnsinn. Also das ist eine rasante Entwicklung.
Auch von der Geschwindigkeit eine rasante Entwicklung. Wenn ich jetzt mal wieder den Bogen auch zur Wahl spannen darf. Wir erfassen ja auch am Wahlabend vor Ort die Ergebnisse. Vom Eintippen der Ergebnisse, ja, also des vorläufigen Ergebnisses am Wahlabend bis zur Präsentation im Internet vergehen in der Regel 1,5 bis 2 Minuten. Das heißt, in diesen 2 Minuten werden die Ergebnisse über das Internet in einen zentralen Wahlserver eingespielt. Das Ergebnis wird berechnet. Es geht dann wieder in andere Systeme, nämlich in das Internetsystem und wird dann vor Ort für alle Wähler dann am Wahlabend sichtbar.
Wo kriege ich denn nun als am schnellsten die Ergebnisse her? Die einen denken ja bei ZDF und ARD, die anderen auf den Angeboten im Internet. Bei Ihnen, beim Landeswahlleiter, beim Thüringer Landesamt für Statistik, ist es am ehesten abrufbar? Kann das sein?
Ja, also man muss immer unterscheiden zwischen Hochrechnung und Prognose. Ja. Hochrechnung und Prognose wird von den Meinungsforschungsinstituten gehandelt. Das heißt, am Wahltag befragen diese Meinungsforschungsinstitute Wähler nach dem Wahlgang. Ja, was haben sie denn gewählt? Ja, der Wähler, das ist in ausgewählten Stimmbezirken, kreuzt dann nach der Wahl nochmal quasi einen Stimmzettel an. Und diese Stimmzettel werden eigentlich schon vor 18 Uhr ausgezählt hier und entsprechend hochgerechnet. Aha. Und das sind die Ergebnisse, die Sie dann 18 Uhr, wenn Sie den Fernseher anschalten oder das Radio hören, dann so sehen. Hm. Ja, wir, das heißt, wir als Wahlorgane, wir als Landeswahlleitung, als Kreiswahlleitung machen Folgendes. Wir zählen dann über alle Stimmbezirke amtlich aus. Aha. Und das dauert natürlich ein bisschen. Und damit kommen wir erst mit dem Ergebnis, mit dem amtlichen Ergebnis, so gegen 22.30 Uhr.
Das heißt, alles vorher sind Hochrechnungen, das die sind natürlich schon durch die Erfahrung schon nah dran sind, aber sind nicht die tatsächlichen Ergebnisse.
Nein, das sind nicht die Ergebnisse. Ja. Diese Ergebnisse sind auch nicht wahlrelevant, sprich für die Sitzverteilung relevant. Und interessant wird es ja bei solchen Konstellationen, wenn wir nah an die 5% rankommen. Ja. Da versagen die Mittel der Wahlforscher, denn ob 4,99 oder 5,1,
das weiß nur Herr Krompholz.
Das weiß dann nur der Herr Krompholz oder ja, der Computer. Ja.
Warum dürfen diese Hochrechnungen nicht vor 18 Uhr bekannt gegeben werden? Die Zahlen gibt es ja schon, die könnte man auch 17.30 Uhr bekannt geben. Warum läuft denn immer die Uhr, klack, klack, und dann 18 Uhr kommt die erste Hochrechnung? Warum dürfen die Hochrechnungen vorher nicht bekannt gegeben werden?
Ja, hier gibt es ganz klare Spielregeln. Vor 18 Uhr darf keine Hochrechnung, es darf keine Prognose in der Form veröffentlicht werden, weil dies ja wahlbeeinflussend sein kann. Wenn ich beispielsweise weiß, dass meine präferierte Partei gegebenenfalls noch Aufholbedarf hätte an der Stelle, ja, könnte es mich noch dazu bringen, zur Wahl zu gehen oder der Wahl fernzubleiben oder was auch immer hier. Also Wahlbeeinflussung spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Ja, und deshalb kein Ergebnis vor 18 Uhr. Sollte hier ein Lapsus passieren, das kann ja durchaus sein, dass ein Wahlforschungsinstitut an der Stelle in irgendeiner Art und Weise patzt oder dass solche Ergebnisse doch an die Öffentlichkeit gelangen, dann stehen Strafen drauf.
Bis 50.000. Das heißt, wenn da einer mal twittert aus dem Meinungsforschungsinstitut, da gibt es ja nun im Internet viele Zwitscher und Plappereinheiten, das kann teuer werden. Wenn das nachvollzogen wird, wer das war, wenn das jemand von so einem Meinungsforschungsinstitut war oder von anderen Medienvertretern, dann kann es teuer werden.
Das kann sehr teuer werden. Das sind einmal die 50.000, die das Wahlgesetz vorschreibt. Und zum anderen, wenn das noch durch den Wahlprüfungsausschuss als wahlbeeinflussend hier an der Stelle gewertet wird, kann es durchaus passieren, dass wir noch zur Nachwahl kommen. Und eine Nachwahl kostet 2 Millionen, ja. Und wer hat schon 2 Millionen so im Portokästchen?
Naja, 2 Millionen, also die Landtagswahl jetzt kann man sagen, kostet über den Daumen 2 Millionen.
Über den Daumen 2 Millionen.
Wenn wir die zusammengelegt hätten mit dem 27. September, mit der Bundestagswahl, wäre es da billiger geworden?
Etwas billiger wäre es geworden an der Stelle, aber im Endeffekt auch nicht sehr viel.
Dass so eine Wahl kostet, da kann man noch so viel zusammenlegen, wie man will?
Also man kann vieles organisatorisch bündeln, aber es bleiben immer gewisse Grundkosten. Sie brauchen ja einen Stimmzettel, diese ganzen Unterlagen, die für eine Wahl erforderlich sind, sind so oder so, ob sie dann bündeln, ob sie zusammenlegen, ja, ob sie straffen oder ob sie das auf mehrere Termine dann halt strecken, sind da erforderlich.
Zu Gast in unserer Plauderrunde im Montagsgespräch unter Krompholz, in der als Landeswahlleiter, hat eigentlich gar keine Zeit und müsste eigentlich tierisch Stress haben, macht aber einen ausgeglichenen und entspannten Eindruck, obwohl am 30. August Landtagswahlen sind und er hat es zu verantworten. Er muss sich darum kümmern, dass alles gut läuft und er steht auch dafür gerade. Ist in der Vergangenheit, sind da aus Ihrer Kenntnis schon mal in anderen Bundesländern so grobe Fehler passiert, wo jemand was verpatzt hat und wo dann tatsächlich was wiederholt werden musste, wo richtig was schiefgelaufen ist?
Also in Thüringen, das kann ich mit Fug und Recht sagen, ist noch nie in der Form ein gravierender Fehler passiert, dass in irgendeiner Art und Weise ein Wahlkreis oder ein Wahlbezirk oder vielleicht sogar eine ganze Wahl hier wiederholt werden mussten. Also hier muss ich immer wieder sagen, Hut ab, auch vor den Organisationen vor Ort, denn da wird großartige Arbeit geleistet hier. Da muss ich sagen, da kann ich mich auch auf meine Leute verlassen, meine Leute vor Ort. Denn ja. Wahlen, das ist Teamwork, ja, da greift ein Rädchen in das andere.
Und Sie machen das schon seit 20 Jahren?
Seit 20 Jahren mache ich schon in der Richtung dieses in Anführungsstriche Wahlgeschäft mit hier. Ich war bei den ersten Wahlen hier schon mit in der vordersten Reihe. Es ist jetzt, wenn ich da mal so richtig in mich schaue, meine 19. Wahl. Zu verantworten habe.
Die Bundestagswahl wäre dann die 20.
Die Bundestagswahl wäre dann die 20.
Ein kleines Jubiläum. Sie haben gesagt, die Wahlorgane, das klingt so ein bisschen nach DDR, und jetzt haben Sie gesagt, Wahlgeschäft.
Ja.
Was ist denn, ein Geschäft ist es nicht, Wahlorgan klingt so ein bisschen nach DDR.
Oder
sagt man heute auch noch Wahlorgane?
Ja, man sagt heute auch noch Wahlorgane. Es gibt verschiedene Wahlorgane. Beispielsweise bei der Landtagswahl ist es wie folgt. Es gibt das Wahlorgan des Landeswahlleiters, es gibt das Wahlorgan der Kreiswahlleiter, also jeder Wahlkreis hat auch einen, man kann sagen, Chef. Der Chef ist der Kreiswahlleiter. Jede Gemeinde hat auch einen Chef, einen verantwortlich, das ist der Gemeindewahlleiter. Und darunter haben wir dann, das ist dann für jeden erkennbar, das Wahlorgan, nämlich den Wahlvorstand. Mhm. Das ist der Vorstand, der dann am Wahltag im jeweiligen Wahllokal dann das Geschäft regelt. Ja. Ja. Und Wahlgeschäft, damit meinte ich, sagen wir mal, diese ganze Organisation, die sich rund um die Wahl mehr oder minder rankt.
Wir hatten zu DDR-Zeiten ja auch all diese Organe, trotzdem ist da gefälscht worden. Also wir hatten es in Erfurt, Sie sind alter Erfurter, also alter Erfurter ist ja kein Schimpfwort, sondern sind, darf ich Ihr Geburtsjahr erfahren?
Ja, ich bin 52er Geburtsjahrgang.
Ja, guter Jahrgang.
Guter Jahrgang.
Okay. Das heißt, Sie kennen die guten alten Zeiten, die ja, was Wahlen betrifft, nicht so gut waren. Denn die waren ja nicht wirklich demokratisch, da ist ja sozusagen nachweislich sogar gefälscht worden. Trotzdem es Wahlvorstände und Wahlorgane gab. Das waren ein bisschen andere Zeiten, oder?
Ja, das waren andere Zeiten. Sie müssen sich vorstellen, wenn 18 Uhr beispielsweise jetzt die Wahllokale schließen, erfolgt die Auszählung. Die Auszählung ist öffentlich. Also ich appelliere an die Bürger hier, die das Entstehen des Wahlergebnisses am Wahlabend verfolgen wollen, gehen Sie in Ihr Wahllokal. Ihnen kann der Zutritt nicht genommen werden. Sie können die Arbeit des Wahlvorstandes quasi mitverfolgen, mit beiwohnen und sehen dann, ja, wie das Wahlergebnis in Ihrem ganz konkreten, Stimmbezirk hier entsteht.
Eigentlich eine ganz spannende Sache. Es ist zwar Statistik, aber es ist ganz spannend. Zumal hier im Osten finde ich es ja spannend, und weil vor 20 Jahren war es eben nicht so. Woran lag das, dass es damals eben nicht demokratisch war, nicht transparent? Was hat da gefehlt?
Tja, es hat der demokratische Ansatz gefehlt. Das muss man ohne Wenn und Aber halt sagen. Und wenn im Vorfeld schon so in der Form ja beabsichtigt ist, ein Ergebnis in eine gewisse Richtung zu ziehen, dann brauche ich natürlich keine Öffentlichkeit. Ja. Und jetzt ist es völlig anders. Wir haben Transparenz schon beginnend bei den Aufstellverfahren der Bewerber. Ja, da kann auch jeder Bürger an der Stelle schon mit beiwohnen hier und sieht, wie der Landeswahlausschuss entscheidet. Ja, man kann dann am Wahltag das Entstehen des Ergebnisses von ganz unten, also vom Stimmbezirk über den Kreis bis zum Land genauestens verfolgen. Man kann dann auch, wenn das endgültige Ergebnis festgestellt wird, wieder der Ausschusssitzung beiwohnen. Ich lade da alle ein an der Stelle und kann in der Form sich von dem demokratisch zustande kommen des Ergebnisses hier an der Stelle überzeugen. Ja.
Die dürfen sich nicht politisch äußern, sollen sich auch nicht politisch äußern, schon gar nicht für irgendeine Partei, das ist nicht ihre Aufgabe, aber in einer Richtung kann ich Sie doch schon mal befragen, wie hoch Sie das gut einschätzen, freie Wahlen zu haben. Also das ist ja nur jetzt 20 Jahre her, dass es den Umbruch gab, die friedliche Revolution. Ist für Sie das ein hohes Gut, dass wir demokratisch wählen dürfen?
Also ich würde das noch ein bisschen steigern wollen. Es ist nicht ein hohes Gut, es ist das höchste Gut. Denn Demokratie beginnt mit Wahlen. Ja, denn ohne Wahlen gibt es keine Demokratie. Und ich muss ganz offen und ehrlich gestehen, was mich ein bisschen besorgt macht, lassen Sie mich das auch an der Stelle mal äußern, das ist die niedrige Wahlbeteiligung, gerade in der Altersgruppe 25 bis 35. Ja, ich hatte zur Europawahl eine repräsentative Auswertung und da habe ich festgestellt, dass gerade mal ein Drittel dieser Altersgruppe zur Wahl geht. 25 bis 35. So in dieser,
ein Drittel der Wahlberechtigten in dieser Altersgruppe geht nur wählen.
Geht nur wählen, ja. Und das ist für mich doch so ein Zeichen, dass da noch einiges passieren muss an den Stellen hier. Wir haben eine sehr gute Wahlbeteiligung bei den Älteren, also bei 60 plus. Das muss man ohne Wenn und Aber sagen. Aber bei den jüngeren Altersgruppen, und das soll auch ein kleiner Appell sein, ja, nutzen Sie die Möglichkeiten an der Stelle. Gehen Sie zur Wahl. Nehmen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen die Demokratie bietet, hier auch Aktivwahl. Denn nölen, ich will das mal ganz deutlich sagen, im Nachgang, das kann jeder hier.
Ja. Also ein klarer Aufruf, wählen zu gehen, das demokratische Recht zu nutzen. Und es ist ja so, dass ich, wenn ich mich mit vielen Leuten unterhalte, die sagen, ich finde keine Partei, mit der ich mich identifizieren kann. Und dann gibt es Leute, sagen, ich mache meinen Wahlzettel ungültig. Ich gehe jetzt Wahl, ich zeige, dass ich wählen gehe, dass ich mein demokratisches Recht wahrnehme, dass mich die Politik interessiert, aber die Parteien lehne ich alle ab. Das ist so ein Trend, den ich auch beobachte. Wie ist das in Thüringen? Haben Sie da eine Ahnung, wie hoch die Prozentzahl der Leute ist, die bewusst zu sagen, sieht man dann auch ihren Wahlzettel ungültig gemacht haben, um zu sagen, ich bin eigentlich nicht einverstanden, mit allen nicht?
Ja, wir haben ungefähr 3% ungültige Stimmen und wenn man sich diese ungültigen Stimmen mal genauer anschaut, da ist bei 70% dieser Stimmenpotenziale zu erkennen, dass es ein leerer oder ein durchgestrichener Stimmzettel
ist. Also ganz bewusst kein Fehler da gemacht?
Ganz bewusst ist kein Fehler gemacht worden. Er ist leer abgegeben worden oder er ist eben in voller Gänze gestrichen worden.
3%, das ist eine ganze Menge. Eine Partei, die 3% hätte, sagt, das wäre schon relativ viel für Thüringen, die dann sagen, okay, ich interessiere mich schon für Politik, aber ich bin mit dem, was die etablierten Parteien und die anderen machen, nicht einverstanden. Sollte einerseits zu denken geben, andererseits die niedrige Wahlbeteiligung ist natürlich auch, sollte auch zu denken geben.
Nun haben Sie gesagt, wir halten die Wahlen für eines der wichtigsten demokratischen Güter, wenn nicht das wichtigste in einem Demokratiesystem. Nun haben wir die Wahl aber nur alle 4 Jahre, beziehungsweise nur alle 5 Jahre. Wäre es nicht viel demokratischer, wenn es öfter Wahlen stattfinden würde, wenn es viel öfter Volksabstimmungen, beispielsweise siehe Schweiz, passieren würden?
Ja, also mit dem Instrument der Volksabstimmung sollte sehr sensibel umgegangen werden. Denn ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, dass der Kandidat, dem ich am 30. August meine Stimme gebe, auch für eine gewisse Zeit, nämlich genau für die Legislaturperiode, hier meine Interessen vertritt. Es gibt natürlich bestimmte Gründe, bestimmte Anlässe, wo man so eine Volksabstimmung braucht hier. Und da gibt es auch klare Spielregeln, wie so eine Volksabstimmung zustande kommen kann. Und ich glaube, dass die jetzigen Möglichkeiten, die wir hier haben in Thüringen, ausreichend sind. Hier sollte dann nochmal drüber diskutiert werden, ist es dann Sache, sagen wir mal, der Politik, der Politiker. Ja.
Aber ich auch persönlich worden,
sage an der Stelle, die Quoren sind auch gesenkt worden hier. Wir liegen in Thüringen genau im Schnitt, sagen wir mal, aller Bundesländer. Und ich halte das persönlich gesehen erstmal für ausreichend.
Und die Wahlen stehen an, direkt ein hohes demokratisches Gut, wie er sagt, und mit der Aufforderung, doch wählen zu gehen. Nicht nur, weil er eine Menge Arbeit und Stress damit hat, weil es viel Arbeit macht und viele Menschen helfen, die das hauptamtlich machen, vom Landesamt für Statistik, viele ehrenamtliche Wahlhelfer, aber auch mitmachen, die sich für Politik interessieren, und überhaupt, weil es natürlich der Stützpfeiler des demokratischen Systems ist, zumindest sehen das viele Menschen so. Jetzt ist die große Frage, wie das läuft, wenn ich am 30. zur Wahl gehe. Wer ist überhaupt wahlberechtigt? Was muss ich ankreuzen? Wie läuft das alles? Herr Krompholz, es gibt einen großen Wahlzettel und da scheitern ja manchmal schon viele und sagen, um Gottes Willen, wo mache ich jetzt hier mein Kreuz? Kann ich eigentlich bei der Landtagswahl panaschieren? Kann ich meine Stimmen verteilen? Habe ich eine Erststimme, eine Zweitstimme? Ist die Zweitstimme die unwichtigste? Wie ist es eigentlich? Wo fangen wir mal an? Bei dem großen Wahlzettel und wie viele Parteien eigentlich zur Landtagswahl antreten? Wie viele sind es denn?
Ja, also so groß ist der Wahlzettel diesmal bei der Landtagswahl nicht. An der Stelle, da kann ich schon mal beruhigen. Bei der Europawahl war es ja dann doch ein etwas, sagen wir mal, wuchtiger Stimmzettel. Genau. Dieses Mal haben wir einen A4-Stimmzettel, also von der Größe her erstmal nicht furchterregend, wenn ich das mal so sagen darf. Auf diesem Stimmzettel werden Sie hier in Thüringen 9 Parteien finden.
Das ist
9
übersichtlich,
Parteien,
ne?
Sehr übersichtlich an der Stelle. Auf der rechten Seite, das ist die Seite der Zweitstimmen. Mhm. Ja, und wenn wir uns den Stimmzettel jetzt mal vorstellen, haben wir alle 9 Parteien untereinander aufgeführt, und zwar in der Reihenfolge, wie sie zur letzten Wahl Stimmenanteile gewonnen haben.
Ach, das sind die, wir haben ja nur ein 3-Parteien-System im Moment, also jetzt
dann
im Landtag.
Dann sind die 3 Parteien, sagen wir mal, oben die ersten. Die CDU hatte die meisten Stimmen, deshalb steht die CDU ganz oben auf dem Stimmzettel, gefolgt von den Linken, der SPD, den Grünen, der REP, der FDP, den Freien Wähler Thüringen, der NPD, der ÖDP. Ja, das sind diese 9.
Das sind die Parteien, die antreten. Wie ist das jetzt mit der Erststimme, der Zweitstimme? Ich habe schon Leute sagen hören, die gesagt haben, ja, Zweitstimme ist an zweiter Stelle, die ist die unwichtigste, ist aber eigentlich die wichtigste Stimme, oder?
Ja, also die Zweitstimme ist die wichtigste Stimme oder die wichtigere Stimme. Beide sind wichtig, das will ich auch an der Stelle sagen. Aber nach der Zweitstimme entscheidet sich die Zusammensetzung des Parlaments.
Also was macht die Zweitstimme? Das ist sozusagen die Parteienstimme.
Das ist die Parteienstimme.
Also ich kann bei einer Partei ein Kreuz machen, Punkt.
Punkt. Also wenn Sie insgesamt den Stimmzettel sehen, dann haben Sie auf der linken Seite die Erststimme und auf der rechten Seite die Zweitstimme. Mhm. Und jeweils setzen Sie ein Kreuz für die Erststimme und ein Kreuz für die Zweitstimme. Das heißt mit anderen Worten, Sie haben 2 Stimmen. Jeweils eine Stimme für die Erststimme und eine für die Landeslistenvotation für die Zweitstimme.
Kann ich auch, wie das bei der Kommunalwahl war, sagen, der einen Partei meine Parteistimme geben und dann einem Kandidat von einer anderen Partei die Erststimme geben?
Ja, das ist durchaus möglich hier. Es gibt keine Vorschrift, dass die Erst- und Zweitstimme für die gleiche Partei zu geben ist. Denn stellen Sie sich vor, die Bedeutung der Erststimme ist eine Bewerberstimme, eine Kandidatenstimme. Mit der Erststimme wählen Sie Ihre Vertrauensperson in Ihrem Wahlkreis. Ja. Also eine ganz konkrete Person. Das konnte Herr Müller, das konnte Herr Schulze, das konnte Herr Lehmann sein. Ja. Ja, mit der Zweitstimme entscheiden Sie insgesamt über die Zusammensetzung des Parlaments.
Und da wähle ich die Liste, das sind dann die Listenplätze. Dann entscheidet sich sozusagen, je nachdem, wer am weitesten oben auf der Liste
ist. Ja, wer die meisten Stimmen hat von den Zweitstimmen, hat dann auch zwangsläufig die meisten Sitze im Parlament hier. Aber, das muss man auch sehen, wir arbeiten nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren. Jeder Wahlkreis Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereint, hat auf alle Fälle einen Sitz im Parlament.
Also Hare-Niemeyer, da kommt dann diese Überhangsmandate zustande. Ich muss mir nochmal erklären. Das heißt, es kann sein, dass jetzt also Kandidat Schnickenfittig, sage ich mal, der für Erfurt kandidiert jetzt, über die Liste gar nicht reingekommen ist, über die Landesliste.
Sondern über das Direktmandat.
Direktmandat, und dann erringt er ein Direktmandat und die Prozentzahl, wir kriegen jetzt mal 20 Sitze, aber er ist auf jeden Fall drin oder sie ist auf jeden Fall drin, da hat dann die Partei dann 26 Sitze. Kann man das so erklären?
Ja, also man muss immer sehen, insgesamt gibt es 88 Sitze, die zu verteilen sind. 44 Sitze werden über die Direktmandate verteilt, denn wir haben 44 Wahlkreise. Das heißt, 44 Sitze kommen immer über die Erststimme in das Parlament hier. Und da ist es immer so, der die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis auf sich vereint, geht automatisch ins Parlament. Ja. Ja. Jetzt schauen wir uns mal das Verfahren Hare-Niemeyer an. Beim Hare-Niemeyer-Verfahren wird Folgendes in den einzelnen Steps abgearbeitet, auch wieder mit der EDV. Das will ich gleich an der Stelle sagen.
Also EDV heißt elektronische Datenverarbeitung.
Ja, mit der elektronischen Datenverarbeitung. Wir rechnen erstmal über die Zweitstimme die Sitzverteilung aus. Ja. Jetzt kann es durchaus passieren, dass eine Partei X 20 Sitze bekommt hier, ja, und hat 5 Wahlkreise gewonnen. Dann werden auf alle Fälle diese 5 Sitze an der Stelle diesen Parteien angerechnet. Aha. Und wir verteilen die restlichen, die verbleibenden 15 Sitze über die Landesliste.
Okay, aber das ist jetzt noch ganz einfach. Aber wo kommt jetzt diese Überhangmandate her und was ist denn das
Komplizierte an diesem? Ja, jetzt kommt das Komplizierte. Das ist immer der Schrecken eines jeden Landeswahlleiters oder des Bundeswahlleiters.
Darauf will ich kommen, auf den Schrecken.
Ja, wo? Überhangs- und Ausgleichsmandate zu erklären.
Was ist das?
Es ist wie folgt an der Stelle. Hat jetzt eine Partei ein sehr gutes Erststimmenergebnis
und
ein schlechtes Zweitstimmenergebnis. Das heißt, über das Beispiel jetzt mal in Zahlen ausgedrückt. Die Partei gewinnt 30 Mandate über die Erststimmen. Also 30 Bewerber der
Partei. Über die Direktmandaten, über die Person. Ne?
Über die Person. Sie hat ein sehr schlechtes Zweitstimmenergebnis. Ihr stehen aber laut Zweitstimmenergebnis nur 15 Sitze zu. Was machen Sie denn da an der Stelle? Ja, dann müssen ja die Erststimmen
auf jeden Fall rein.
Die haben auf das jeden Recht. Fall rein, ja. Sehen Sie. Und automatisch entstehen dann an den Stellen Überhänge. Man spricht da von Überhangsmandaten.
Aha.
Und damit die anderen Parteien jetzt an der Stelle nicht benachteiligt werden, wird ausgeglichen. Das heißt, wir
erhöhen das sind dann die Ausgleichsmandate.
Dann die entsprechende Anzahl der Mandate und kommen wieder zu einem ausgewogenen prozentualen Verhältnis über die Zweitstimme.
Das kann sein, dass eine Partei, die gar nicht so viel Prozent hat, dann mehr Prozent bekommt, weil die andere Partei über ihre Direktmandate mehr bekommen hat und dann werden die anderen ausgeglichen.
Ja.
Also ich kann sozusagen als
aber Abgeordnete. Das Verhältnis an sich stimmt dann wieder.
Ja.
Das Verhältnis stimmt wieder, genau so zu sehen, über das Verhältnis der Zweitstimmen hier. Das muss immer eingehalten werden. Deshalb ist die Zweitstimme die wichtigere Stimme.
Also die Parteienstimme.
Die Parteienstimme,
ja. Ja. Ah, okay. Das heißt, ich kann dann als jemand auf einer Liste steht, die laut Prozentrechnung der Zweitstimme gar nicht reingekommen ist, komme ich dann trotzdem noch rein wegen dem Ausgleichsmandat. Läuft das dann über die Liste?
Ja, das läuft
über die Liste. Dieses Hare-Niemeyer-Verfahren, berechnet das dann der Computer oder müssen Sie sich dann wirklich hinstellen und gucken, also auch noch mitdenken?
Nein, also wir haben Folgendes gemacht. Wir haben das Hare-Niemeyer-Verfahren als Programm im Computer und geben letztendlich nur die Anzahl der abgegebenen Stimmen ein für die Parteien, ja, für die einzelnen Bewerber und der Rest, das macht halt die EDV.
Das heißt, irgendwann wurde dem Computer mal das Hare-Niemeyer-Verfahren erklärt, da wurde ein Programm geschrieben, genau, was hoffentlich mit Linux läuft.
Nein, es läuft nicht mit Linux, aber das wäre jetzt egal,
ja, unter welchem
Betriebssystem
das, ja, dann, also das läuft, das ist stabil, sicher und dann ist dieses System da integriert und dann macht er das alles allein.
Der macht das allein und das ist ja auch dann der Punkt von der Eingabe der Daten, ja, über die Berechnung bis zur Präsentation im Internet läuft alles am Wahlabend EDV gesteuert.
Aha. Wer überprüft denn eigentlich die EDV? Gibt es da nochmal, also da kommen ja manchmal Zahlen raus, habe ich ein komisches Gefühl, müsste ich nochmal nachrechnen. Ist das stabil? Ist das sicher?
Ah, das ist sicher hier. Bevor wir ein Programm hier freigeben, haben wir alle Fälle, die es nur in der Form vom Testszenario gibt, hier erprobt. Wir haben das durchgerechnet, ja. Und davon können Sie ausgehen hier, mhm, an der Stelle, dass das absolut sicher ist und auch stabiler.
Also das ist absolut sicher, es wird ausgetestet, denn wir haben ja heutzutage bei Computern, manchmal gibt man so ein bisschen die Verantwortung ab und denkt gar nicht mehr nach, das ist alles so, und dann die Dinge, die im Rechner passieren, wo man hört, naja, also da fehlt dann das Vertrauen. Ich kenne Leute, die haben, als die Taschenrechner eingeführt worden sind, mit dem Rechenstab nochmal nachgerechnet, die Ergebnisse in der Schule.
Ja, das Arbeit. Können Sie natürlich bei dem Wahlverfahren auch machen. Ja. Ja, das steht Ihnen wirklich frei. Nehmen Sie den Taschenrechner, rechnen Sie das nach an der Stelle. Bin ich sogar froh, wenn, ja, in der Form nochmal ein Bürger in der Form in den Rechner guckt und das nochmal nachrechnet. Aber Sie werden merken, das sind abgestimmte Verfahren auch mit dem Bund, ja, in der Form, dass da in der Form alles okay ist.
Der Countdown läuft, am 30. August ist es soweit, es wird ein neues Landesparlament gewählt und die große Frage ist, bleibt es bei dem Drei-Parteien-System? Im Moment haben wir drei Parteien, die im Landtag sitzen. Das sind die Linke, die SPD und die CDU und natürlich wollen die kleineren Parteien auch rein. Das ist immer schwierig, je kleiner das Land, umso schwieriger wird es wahrscheinlich. Herr Kompass, was erwarten Sie? Kommen die Kleinen rein? Kommt die Grüne und die FDP? Ist abzusehen, dass sie wieder reinkommen oder würden Sie da lieber keinen Tipp abgeben und nichts drauf wetten?
Also ich würde erstmal keinen Tipp abgeben wollen an der Stelle. Ich würde auch nicht drauf wetten. Entscheidend, und das sagen ja auch alle Wahlforscher, das sind so die letzten 14 Tage. Mhm. Ja, vor der Wahl, da entscheiden sich doch noch sehr viele Wähler ja in der einen oder in der anderen Richtung. Und deshalb, die Spannung bleibt bis zum Schluss.
Gibt es so interne Wetten? Also ich meine, Statistiker haben ja da auch mal, es ist ja auch eine spannende Geschichte und auch nicht so trocken. Gerade Wahlen ist ja wahrscheinlich so Hochzeit von den Statistikern. Gibt es ja sozusagen im Kollektiv, im Team unter Ihnen, werden da so kleine Wetten abgeschlossen?
Ja, so kleine Wettgemeinschaften oder Tippgemeinschaften gibt es da schon hier an der Stelle. Und da muss ich aber sagen, und da reflektiere ich immer so ein bisschen auf die letzten Wahlen hier, da gehen die Meinungen doch sehr stark auseinander hier. Selbst Meinungsforschungsinstitute sind sich zum Teil bei Wahlen, wo man ein knappes Ergebnis vermutet, zum Teil auch nicht ganz einig. Gerade wenn es so in die Richtung geht, 5% ja, nein. Ja, und da haben wir ja Parteien, die so um die 5% sich meistens immer bewegen und da ist es ganz schwer, da jetzt schon 3 Wochen vor der Wahl in irgendeiner Art und Weise eine Prognose zu geben.
Politisch natürlich auch spannend und die ganze Land schaut auf Thüringen, muss ich sagen, die Wahlberichterstattung. Es wird ja noch im Saarland und in Sachsen gewählt.
Ja.
Und das wird jeweils von Erfurt aus berichtet. Das heißt, im Landtag oben ist es ZDF, was sozusagen die Wahlberichterstattung für das ganze Land macht und auch die ARD.
Ja, also alles, ganz Deutschland, mit anderen Worten, schaut hier auf Thüringen, denn in Thüringen ist auch von der Wahlberichterstattung her die Zentrale installiert. Sowohl bei ARD als auch ZDF wird mehr oder minder die Beiträge aus dem Saarland und aus Sachsen hier eingesteuert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Reporter hier nach Thüringen gegangen sind, weil in der Form auch der spannendste Wahlausgang.
Ja, ist ja klar. Die große Frage ist,
zumindest vermutet wird.
Ja, geht die SPD nun mit den Linken zusammen oder mit der CDU? Gibt es eine große Koalition? Das sind alles so Fragen. Kommen die Grünen rein? Das ist also ganz schön sauer.
Ja, und deshalb muss auch, und jetzt schlage ich wieder den Bogen zu den Wahlorganen, hier am Wahltag ganz ordentlich ausgezählt werden, hier ganz exakt ausgezählt werden. Denn ich kann mir vorstellen, gerade bei Konstellationen um die 5% kommt es auf jede Stimme an.
Das Wichtigste natürlich, die Grundvoraussetzung ist, dass die Leute hingehen und ihr Kreuzchen machen oder ihre 2 Kreuzchen. Was muss ich tun, wenn ich noch keine Wahlbenachrichtigung in meinem Briefkasten habe?
Ja, in dieser Woche beispielsweise liegen in den Gemeindebehörden die Wählerverzeichnisse aus. Haben Sie bisher noch keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hier? Dann setzen Sie sich bitte, bitte mit der Wahl, mit Ihrer Gemeindebehörde in Verbindung.
Das heißt im Rathaus oder?
Im Rathaus liegen die Wählerverzeichnisse. Sie können Einsicht nehmen und da kann festgestellt werden, liegt jetzt, sagen wir mal, ein technisches Versehen vor. Kann ja durchaus sein. Die Gemeindebehörde hat die Wahlbenachrichtigungskarte abgesandt. Ja, mit der Post ist sie nicht angekommen. Oder sie ist angekommen und zwischen den vielen Werbeexemplaren in irgendeiner Art und Weise untergekommen.
Kann passieren.
Ja, aber wenn Sie im Wahlverzeichnis sich hier wiederfinden an der Stelle, können Sie dann am Wahltag ganz getrost zur Wahl gehen, auch wenn Sie keine Wahlbenachrichtigungskarte haben. Bringen Sie dann Ihren Personalausweis mit und dann geht das auch in Ordnung.
Also wenn ich weiß, ich bin schon ewig dort gemeldet, eine Adresse, ich kenne mein Wahllokal, habe aber diese Karte nicht bekommen, nehme ich meinen Perso und dann gehe ich einfach hin und kann wählen.
Und Problem. Sie können dann wählen, ja. Also diese Wahlbenachrichtigungskarte an sich, die hat ja auch eine Wahlbenachrichtigungsnummer und die dient eigentlich dann dazu, um Sie als Wähler schneller am Wahltag, sagen wir mal, zu lokalisieren im Wählerverzeichnis.
Das heißt, Sie müssen ein bisschen länger blättern, wenn ich
nur mal so länger ausmache. Blättern an der Stelle. Aber im Regelfall muss ich immer wieder dazu sagen, sollte jeder Wähler am Wahltag einmal seine Wahlbenachrichtigungskarte mitbringen und seinen Personalausweis, gegebenenfalls einen Reisepass, also um sich da deutlich auszuweisen.
Warum heißt die Wahl freie und geheime Wahl? Also das heißt, muss ich in die Wahlkabine gehen, muss ich geheim wählen oder kann ich, wenn ich den Wahlzettel kriege, ich weiß eh meine zwei Kreuze, gehe schnell, mach das noch am Tisch hier vom Wahlvorstand, mach meine Kreuze und pack sie rein.
Ja, Sie sollten in die Wahlkabine gehen an der Stelle, denn das Wahlgeheimnis an der Stelle ist ja auch im Wahlgesetz hier fixiert. Ja. Und die zwei Schritte zum Wahllokal, um ihr Votum in der Form geheim abzugeben, also die sollten sich wahrhaftig
manchmal
nicht
verstehen. Manchmal ist eine Schlange, da muss man warten, da kann man nicht einfach sich draußen hinstellen, ein Kreuz machen, sollte warten, bis man in die Wahlkabine
darf. Naja, also wenn Sie es hinbekommen, sagen wir mal, dass Sie trotzdem Ihre Stimmabgabe in der Form geheim hier realisieren. Ah, okay. Das heißt, dass der Nachbar, dass die Ehefrau oder wer auch immer ja an der Stelle nicht sieht, für welche Partei Sie hier votiert haben, wäre das auch schon möglich. Aber das sollte wirklich nur die Ausnahme dann in der Form bleiben. Gehen Sie in die Wahlkabine, ja, geben Sie Ihre Stimme, sagen wir mal, in geheimer Wahl an der Stelle ab. Und ich kann mir durchaus vorstellen, die Stimmbezirke sind wieder klein geschnitten an der Stelle, dass Sie mit keinen langen Wartezeiten hier zu rechnen haben.
Der Sonntag wird sonnig und alle wollen in den Garten gehen und haben eh noch viel zu tun. Dann gibt es eine Familienfeier und man hat Verabredung und sagt, ah, vielleicht gehe ich mal hin. Ich gehe doch nicht hin, ist egal, ändert sich ja eh nichts und so weiter. Die Ausrede, dass eine Gartenparty ist und dass es Sonntag so schönes Wetter ist, kann eigentlich nicht zählen, weil es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, meine Stimme abzugeben. Die Briefwahl. Wie kompliziert ist das?
Also die Briefwahl ist eigentlich von der Sache her genauso einfach wie bei der Urnenwahl. Sie haben zwar ein paar Handgriffe mehr an der Stelle zu realisieren, aber sie ist trotzdem einfach, muss keinen abschrecken hier. Wenn Sie Briefwahl wählen wollen an der Stelle, müssen Sie natürlich Ihr Briefwahlrecht erstmal geltend machen. Sie müssen einen Antrag stellen. Und das können Sie auf verschiedene Art und Weisen machen. Schauen Sie sich mal Ihre Wahlbenachrichtigungskarte an, drehen Sie die Wahlbenachrichtigungskarte um, dann sehen Sie hinten einen Antrag auf Briefwahl, nämlich einen Antrag auf einen Wahlschein. Füllen Sie den aus, stecken Sie den in den Briefkasten an der Stelle und dann bekommen Sie von Ihrer Gemeindebehörde im Rücklauf alle Briefwahlunterlagen. Dann können Sie zu Hause Briefwahl machen. Oder Sie gehen gleich zur Gemeindebehörde hin und das ist eigentlich der rationellere Weg an der Stelle. Lassen sich die Briefwahlunterlagen aushändigen, wählen dann gleich vor Ort, ja, und werfen das dann in die entsprechende Wahlurne Ihrer Gemeindebehörde.
Das heißt, wenn ich jetzt gerade am Fischmarkt daneben bin, habe einen Einkauf zu erledigen, bin gerade da, weiß aber, dass ich am Sonntag, am 30. August nicht da bin, gehe ich ins Rathaus, ins Briefwahllokal, lass mir das geben, füll's aus, steck's im Briefkasten, also steck's in den Kasten, der dann vor Ort ist und schon ist es
erledigt. Und schon ist es erledigt. Sie haben dann keine Postwege dazwischen in der Form. Und ich finde immer, das ist der der rationellere Weg hier. Aber der Gesetzgeber lässt halt mehrere Möglichkeiten an der Stelle offen. Sollten Sie jetzt ganz modern aufgestellt sein, dann hätten Sie natürlich auch die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen über das Internet zu beantragen, hier unter www.wahlen.thüringen.de oder gegebenenfalls hier in Erfurt www.erfurt.de. Ja, das ist dann die direkte Adresse Ihrer Gemeindebehörde.
Herr Krumpe, also wir könnten jetzt ewig weiter plaudern. Wahlen ist ein spannendes und weites Feld. Vielleicht werden wir uns im Vorfeld der Bundestagswahl nochmal sehen.
Würde mich freuen.
Ja, mich auch. Wenn jetzt die Bürgerinnen und Bürger noch Fragen haben, kann ich mich direkt ans Landesamt nochmal wenden, wenn es jetzt noch Fragen zur Wahl gibt. Wie ist der Weg, nochmal Fragen loszuwerden, falls jetzt doch noch Fragen offen geblieben sind?
Also im Vorfeld wäre da die Gemeindebehörde immer der richtige Ansprechpartner. Ja. Ja, denn hier geht es ja ganz konkret um Ihre Situation. Mhm. Ja, gegebenenfalls, die eine Frage hatten wir ja eben, Sie haben keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten, was muss ich tun? Oder wo kann ich mich hinwenden? Ja, wo kriege ich in der Form einen bestimmten Ratschlag? Deshalb immer an die Gemeindebehörde. Die Gemeindebehörde ist in Sachen Wahlen Ihr Ansprechpartner. Ja.
So, Herr Krumpe, Sie haben vor 20 Jahren die friedliche Revolution, den Umbruch miterlebt, mitgemacht, ganz bewusst. Sie sind eine alte Erfurter Puffbohne.
Puffbohne, ja.
Kann man so sagen. Nochmal als Ihr Statement, ohne sich jetzt politisch in irgendeine Richtung zu äußern, warum ist es wichtig, wählen zu gehen?
Ja, also ich habe ja schon zu Beginn gesagt, Demokratie beginnt mit Wahlen. Ja, und das ist das demokratische Grundrecht. Wir sind auf die Straße gegangen. Wir haben in der Form für freie und demokratische Wahlen gekämpft. Jetzt haben wir diese Wahlen hier. Und deshalb sollten wir auch jetzt, sagen wir mal, genau unser Recht wahrnehmen hier. Ja, danach in irgendeiner Art und Weise zu meckern oder mit irgendwas unzufrieden zu sein, das ist immer ein bisschen zu kurz gegriffen hier. Ja, wählen Sie genau die Vertreter, die dann in den nächsten Jahren, sagen wir mal, Ihr Recht im Parlament wahrnehmen sollen.
Sagt Günter Kompals, der Landeswahlleiter. Ich wünsche Ihnen eine stressfreie Zeit. Das ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch bleibt, aber Stress kann ja auch was Positives sein. Ich wünsche Ihnen, dass alles glatt läuft, dass alles gut läuft. Ich wünsche Ihnen Enthusiasmus und die nötigen Nerven.
Ja, vielen Dank.
Gut, tschüss.
Tschüss.